4- und 5-Jährigen ist eine fast vollständige Bildungsbeteiligung trotz der Freiwilligkeit des Angebotes erreicht. Und selbst bei den 3-Jährigen sind inzwischen 80% der Kinder in Deutschland in einer Kindertageseinrichtung. Und das ist allein in einem Jahr nochmal ein Anstieg um 10%. Wenn Sie das sich hier an der Grafik anschauen, hier sehen Sie die 3-Jährigen, das ist immer die Gesamtsumme. Hier haben Sie den kleinen Anteil der Tagespflege und hier haben Sie die Kindertageseinrichtung. Also im Jährigen gibt es dies zum Besten. Das gleiche hier im Osten haben Sie 93%, das sind die 1,1 bis 91,1 Kitas. Und wenn Sie jetzt das bei den 4-Jährigen angucken, liegt man hier bei 93 und hier bei 95,4%. Das heißt, in diesen Altersgruppen haben wir eigentlich alle Kinder trotz Freiwilligkeit in den Kindertageseinrichtungen. Es sind auch unproblematisch und Sie sehen hier oben nochmal zusammengefasst, diese Altersgruppe mit 89%, also inklusive der 3-Jährigen und hier mit 94%. Und wir hatten gerade bei den 3-Jährigen jahrelang Probleme, aber hier zeigt sich, dass auch im Westen inzwischen der Beginn des Kindergartens tatsächlich offenbar im Alter von 3 Jahren realisiert wird und es dadurch deutlich besser aussieht. Guckt man sich aber dann die Beteiligung der unter 3-Jährigen an, dann zeigt sich, dass wir inklusive der Kindertagespflege im Westen erst bei knapp 10% sind im Jahre 2007, das sind immer noch sehr aktuelle Zahlen, und in Ostdeutschland liegt das insgesamt bei 41% und damit nach wie vor sehr hoch, obwohl man sagen muss, gegenüber der Quote in der DDR ist das immer noch ein Rückgang, aber nach wie vor natürlich im Vergleich zum Westen sehr hoch. Aber, und das ist das Interessante, im Vergleich zu 2006 ist es in beiden Bundesländern hochgegangen. Ich gehe erst nochmal die Folie zurück, die Sie gerade gesehen haben.
Hier können Sie sich nochmal versinnbildlichen, unter 3 Jahren, das ist diese Zeile, da haben wir hier die 9,9 im Westen und hier haben wir knapp 41% im Osten. Es ist nicht so genau, aber Sie sehen bei den unter 3-Jährigen, vor allen Dingen hier bei den 1-Jährigen, gucken Sie mal hier jeweils die blauen Ränder an, da sehen Sie mit gleichen Nebeninformationen, dort ist die Tagespflege am stärksten in diesen beiden Altersgruppen. Die verschwindet nachher fast, Sie sehen hier kaum noch Effekte, aber hier sieht man, dass der Anteil etwas höher ist. Das ist auch der Grund, warum die Politik sagt, bei den unter 3-Jährigen wollen wir als Zielgröße, als Benchmark 30% erreichen. Aber Sie merken, dass hier trotzdem die Versorgungsquoten bei den unter 1-Jährigen verschwinden gering mit 1,8%, 7,2% und bei den 2- bis 3-Jährigen immerhin mit 20,1% ein nicht ganz unbedeutender Befund.
So, und ich springe weiter und zeige Ihnen nochmal den Zuwachs, der allerdings auch bescheiden ausfällt. Sie sehen die Zuwächse innerhalb eines Jahres. Das ist, zeigt deutlich nach oben, aber gemessen sozusagen an den Zielgrößen ist es immer noch gering. Deshalb der zweite Punkt, den man im Grunde genommen nicht berichten kann, weil er prospektiv ist und trotzdem natürlich für diesen Bereich von zentraler Bedeutung sein wird, nämlich die geplante Bildungsbeteiligung der unter 3-Jährigen bis 2013. Und genau deshalb muss ich auch gleich in den Bundestag, weil heute das Kinderförderungsgesetz beraten wird, bei dem es genau um diesen Ausbau bis 2013 geht. So, und da ist ja das angestrebte Ausbauziel, also es gibt immer 2 Ziele, die einen sagen 35%, die anderen oder sagen 740.000, am Anfang waren die 2 Dinge mal identisch, inzwischen sind sie nicht mehr ganz identisch, weil die aktuelle Bevölkerungsvorausberechnung von etwas weniger Kindern ausgeht als die ältere, sodass man sich jetzt immer entscheiden muss, geht man von den 740.000 aus oder von den 35%. Ich bevorzuge deshalb die 740.000, weil sie faktisch eigentlich dem sogenannten Rechtsanspruch, der nämlich 2013 greifen soll, näher kommt als die Zahl von 35%, wenn man mit einigen Annahmen das hochrechnet. Wenn man aber diesen Bedarf von 740.000 Plätzen zugrunde legt, die gegenwärtige Ausstattung anschaut, dann muss man davon ausgehen, dass wir jährlich 70.000 Plätze zusätzlich schaffen müssen, und zwar 46.000 in Kindertageseinrichtungen und 24.000 in der Kindertagespflege. Und wir haben im Moment, nur für Sie mal als Größenorientierung, etwas über 30.000, und wir müssen dann jährlich 24.000 in Tagespflege schaffen. Also ein gigantisches Vorhaben, von dem man nicht ganz grundlos sagen kann, dass man doch vielleicht etwas skeptisch ist, ob das tatsächlich erreicht werden kann. Sie sehen es hier nochmal, ich will da gar nicht ins Detail gehen, einfach die Linie, die man hier abtragen kann, wie viel wir 2007 haben, wie sich da das Verhältnis von Tagespflege zu Tageseinrichtungen entwickelt, wie viel jährlich dazukommen müssen, und da kann man das im Detail studieren. Das müssen wir aber jetzt hier an dieser Stelle nicht machen. Dritter Befund, man braucht, wenn man zusätzliche Plätze braucht, braucht man auch zusätzliches Personal. Das ist das, was Herr Klima heute Vormittag schon benannt hat als eine der Schlüsselaufgaben. Neben der altersspezifischen Rekrutierung des Lehrpersonals an den Schulen wird dieser zusätzliche Ausbau das größte sozusagen Projekt der nächsten Jahre im Personalbereich der pädagogischen Berufe sein. Und zwar kann man sagen, dass man aufgrund des Platzausbaus bis 2013 bei im Moment gleichbleibenden Teilzeitquoten, da sage ich gleich noch was dazu, etwa knapp 50.000 zusätzliche Fachkräfte allein für die Kindertageseinrichtungen für unter Dreijährige benötigt. Und dass darüber hinaus für die rein rechnerisch zu schaffenden gut 105.000 Plätze in Tagespflege wir bei auch da derzeit gleichbleibenden Personalplatz oder Personal-Tagespflegekraft-Relationen zwischen 33.000 und 50.000 neue Tagespflegekräften brauchen. Es spreizt deshalb so stark, weil wenn man das Westverhalten annimmt, wir können im Westen zeigen, dass im Moment Tagespflege ganz oft nur ein Kind oder zwei Kinder sind. Im Osten haben wir ganz oft drei, vier oder fünf Kinder, die gemeinsam in Tagespflege sind. Und wenn Sie jetzt natürlich das Westmuster anlegen, brauchen Sie mehr. Wenn Sie das Ostmuster anlegen, brauchen Sie weniger. Wahrscheinlich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte, aber daraus ergibt sich diese große Spannweite, weil man muss mit irgendwelchen Annahmen arbeiten. Aber das heißt, wir haben ein Gesamtvolumen von 80 bis 100.000 Personen, die in den nächsten Jahren zusätzlich, ich muss nochmal betonen, zusätzlich jenseits von Altersersatzbedarf nur für die neuen Stellen gewonnen werden müssen. Und das ist nicht unerheblich. Das heißt, wir werden den Bereich natürlich auch in den nächsten Jahren sehr genau beim Bildungsbericht beobachten, ob die Ziele und die Vorgaben, die Politik sich selber gesetzt hat, auch realisiert werden. Vierter Befund zum Thema Kinder mit Migrationshintergrund in Tageseinrichtungen. Sie alle wissen, dass der erste Bildungsbericht sehr ausführlich mit seinem Schwerpunktthema das Migrationsthema in den Mittelpunkt gestellt hat und dabei deutlich gemacht hat, wie das wahre Ausmaß der Migration in Deutschland ist, weil erfreulicherweise der Mikrozensus erstmalig auf einer anderen Datenbasis das zeigen konnte. Und eine Kennzahl war damals, dass jedes dritte Kind unter 6 Jahren einen Migrationshintergrund hat. Das sozusagen als Orientierungsgröße für Sie. Sehen Sie, wie jetzt die Situation tatsächlich in den Tageseinrichtungen ist. Und zwar haben ca. 25% der Kinder in den Kindergärten, also in den Tageseinrichtungen ab 3 Jahren, im Bundesschnitt einen Migrationshintergrund. Im Westen sind es fast 29%, im Osten 5%. Schon das zeigt, dass in Kindertageseinrichtungen etwas weniger Kinder sind, als es in der Normalaltersverteilung nach Mikrozensus sein müssten. Und bei den unter Dreijährigen liegt der Migrationsanteil im Westen bei gut 23% und im Osten bei 4%. Da sehen Sie noch eine zweite implizite Botschaft, dass je jünger die Kinder sind, der Migrationsanteil noch mal etwas weniger ist. Also er steigt sozusagen im Kindergartenalter fast auf Normalniveau oder Normalverteilung der Bevölkerung an. Bei den unter Dreijährigen ist es etwas weniger. Und der dritte Befund, den zeige ich Ihnen auch gleich, es bestehen nicht ganz überraschend erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Bundesländern. Hier sehen Sie erst noch mal
links die Kinder im Alter unter 3 Jahren mit da. Die Verteilung ist in Ostdeutschland. Es wird ungefähr fast 3,5, habe ich euch gerade gesagt. Hier 23,4 und hier, das ist schlecht zu lesen, 13,8, glaube ich. Aber Sie sehen es an der Menge, hier im Kindergartenalter. So. Ist es etwas mehr als die linke Hälfte, hier genauso und im unteren Bereich ganz deutlich auch. Das heißt, wir haben eine leichte Verschiebung und letztendlich ist das Migrationsthema im Moment
zunächst mal pauschal betrachtet nach wie vor ein Thema der westdeutschen Bundesländer, weniger der ostdeutschen Bundesländer. Und wenn Sie sich das jetzt mal im Ländervergleich anschauen, dann spiegelt sich hier nochmal eine weitergehende Differenz. Also das, was wir an Verteilung hatten zwischen Ost und West mit 6,3 und 28,5% sehen Sie unten und mit doch deutlich erheblichen Unterschieden mit dem höchsten Wert in Hamburg mit 38,5%. Bremen mit 37,7%, Hessen mit 34,4% und Nordrhein-Westfalen mit 33,3%. Da sehen Sie schon, dass das ein erhebliches Ausmaß ist und dass nicht ganz überraschend die Stadtstaaten natürlich die höchsten Anteile haben. In Berlin bricht es, nee, Berlin haben wir gar nicht drin, weil da war es, glaube ich, war nicht erfasst, ne, weil es da unklar war. Herr Schilling kann das im Detail Ihnen erzählen, dass wir das gar nicht mit reinnehmen konnten. Da hätten wir sicherlich aber auch den Effekt von Ostberlin. Also, wir haben zunächst auch nach wie vor, und das ist ein wichtiger Befund, in den Kindertageseinrichtungen eine nicht unerhebliche Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund, was eine spezifische Herausforderung ist. Und ich komme gleich auf ein grundsätzliches Problem, nämlich die Verteilung dieser Kinder mit Migrationshintergrund innerhalb der Kindertageseinrichtungen. Und zwar zeigt sich dabei, dass 30% der Kinder, deren Familiensprache nicht Deutsch ist, eine Einrichtung besuchen, in der mehr als die Hälfte der Kinder ebenfalls nicht Deutsch als Familiensprache hat. Andersrum formulieren. Das, was wir im Bildungsbericht 2006 schon als sogenannten Klumpungseffekt im Bereich der Schule gezeigt haben, dass nämlich oft Kinder mit Migrationshintergrund überzufällig häufig sich gemeinsam in der Schule wiederfinden, haben wir mit großem Interesse, weil die Zahlen erstmalig vorliegen, gesagt, wir wollen mal sehen, wie das sich im Kindergarten darstellt, ob da die Verteilung günstiger ist. Und man muss leider sagen, es ist noch schlechter als in der Schule. Und zwar kann ich Ihnen das hier mal zeigen. Wir haben die Westländer einschließlich Berlin in diesem Fall abgetragen. Das sind die Quoten, in denen die Kinder, das ging aus technischen Gründen, ging es nur unter 14 Jahre, aber das verzerrt nicht sehr, weil das in den Elternaltersgruppen im Westen nicht sehr viele sind, die eben in Einrichtungen sind, denen gleichzeitig mehr als die Hälfte der Kinder also zu Hause nicht Deutsch sprechen. Das muss man sich nochmal klar machen. Da ist Berlin einsamer Spitzenreiter mit 56,7% und auch da sind dann die Stadtstaaten wieder mit den ohnehin höheren Migrationsanteilen auch hier führend. Das heißt, wir haben hier ein massives Problem, das letztendlich, das muss man deutlich sagen, eigentlich strukturell kein Problem der Kindertageseinrichtung ist, sondern strukturell ein Problem der Wohnbevölkerung, der Wohnsituation ist, weil Kindergärten ortsnah, wohnortnah und straßen- und hausnah gewissermaßen genutzt werden. Und wenn natürlich Sie eine bestimmte Bevölkerungsabbildung in einem Stadtteil haben und die Kinder gleich um die Ecke in den Kindergarten gehen, dann finden sie sich dort auch wieder. Das heißt, und das war eigentlich eine Botschaft, die Sie hier unten nochmal finden, wenn man diesem begegnen will, wenn es sagt, der Anspruch sollte sein, so viel wie möglich zu durchmischen, dass die Kinder gerade mit nichtdeutscher Herkunft, die zu Hause nicht so viel Chancen haben, Deutsch zu sprechen, mit viel, auch viel Anregung bekommen, dann muss man kommunal und auch in den Ländern Anreize setzen und gezielt die Einrichtungen fördern, die Kinder mit Migrationsanteil nehmen, möglicherweise auch überdurchschnittlich nehmen. In Kanada kann man das sehr schön sehen. Dort wird es ganz systematisch praktiziert. Übrigens auch dort noch mit Alleinerziehenden und Kindern mit sozioökonomisch schlechtem Status, sodass man sagt, gezielt dort fördern, damit Einrichtungen Anreiz haben und sagen, okay, wir nehmen noch 2, 3 Kinder mit Migrationshintergrund, auch wenn sie vielleicht an der Grenze des Stadtteils liegen, aber man muss hier gezielt fördern, wenn man dem begegnen will. Und ich bin sicher, dass man dann die ganzen Sprachtests und so ganz andere Erfolge erzielen wird, wenn die Kinder das von Anfang an nutzen können. Aber wir wollten einfach auf diesen Bereich hinweisen, weil es ein wichtiger Befund ist, wo wir möglicherweise auch ungewollt schon in frühen Jahren wieder eigentlich eher zu Segregationsprozessen beitragen als zu Integrationsprozessen. Deswegen war uns dieser Befund wichtig. Nächste Botschaft, die Sie vielleicht in den letzten Tagen und Wochen auch an anderer Stelle schon gesehen haben, nichtsdestotrotz ist sie wichtig, nämlich die Qualitätsunterschiede in den Personalschlüsseln der Länder. Wir haben auch hier das erste Mal auf der Basis der neuen amtlichen Statistik sehr aufwendig berechnen können anhand der Einzeldaten, die vergleichbar gemacht werden mussten, wie tatsächlich der Personalressourceneinsatz in den einzelnen Bundesländern ist, indem wir nicht einfach, so wie in den Bundesgesetzen, in den Ländergesetzen drinsteht, dass pro Kindergartengruppe so und so viel Personal eingesetzt werden soll, sondern dass wir das faktische Personal in den Einrichtungen zugrunde gelegt haben. Das musste selbstverständlich standardisiert werden, das musste also alles umgerechnet werden auf Vollzeitkräfte rechnerisch. Und auf der anderen Seite konnte man auch nicht einen Halbtagesplatz, einen Ganztagesplatz, einen 6-Stunden-Platz einfach gleichsetzen. Das muss man auch alles umrechnen. Deswegen ist es ein sogenannter standardisierter Personalschlüssel. Aber der führt dann eben im Endeffekt dazu, dass wir eine Spannweite von 8,8 bis 13,6 Kindern pro Person, pro Vollzeitstelle, so muss ich es jetzt sagen, tatsächlich haben. Und wenn man es wieder nach Osten und Westen untergliedert, haben wir rechnerisch im Osten 12,5 und im Westen hingegen nur 9,5. Auch das kann ich Ihnen optisch nochmal zeigen. Das ist dann schon ein nicht ganz unerheblicher Unterschied, ob ich 2 oder 3 oder 4 Kinder pro Gruppe oder in dem Fall pro Person, muss man es ja sagen, dann mehr habe, und ist ein Hinweis natürlich auch bei ungleichen Ausstattungen, die man jahrelang nicht so deutlich gesehen hat. weil im Osten hatten wir immer die Ganztagesplätze und deswegen ein bisschen mehr Personal, aber letztendlich doch weniger umgerechnet als in den klassischen Halbtageskindergärten des Westens. Und Sie sehen hier deswegen nicht ganz ohne Grund, dass der Westen, das insbesondere Rheinland-Pfalz, sehr gut dasteht. Einige andere Länder, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, auch ganz ordentlich. Bei Berlin ist das nicht abschließend zu klären. Entweder sind sie Spitzenreiter oder außer Konkurrenz. So ganz klar ist das nicht, wie es oft bei den Daten ist, dass man das entsprechend umrechnen kann. Aber da kann vielleicht Herr Schilling auf Nachfrage auch noch was sagen. Also wir haben hier wichtige Unterschiede, wo man dann überlegen muss, wie geht man damit um. Ich hoffe nicht, dass es dazu führt, dass sich die etwas günstigen Länder jetzt an den oberen Normen orientieren, sondern umgekehrt, dass die, die schlechter dastehen, sich an den besseren Werten orientieren. So, nächster Befund, der uns doch einigermaßen Sorge bereitet und den man sicherlich, den finden Sie auch im Bildungsbericht, im, Herr Döber, dem Teil B nochmal, ne? Querliegend über alle pädagogischen Bereiche, die wir beobachtet haben, aber in den Kindertageseinrichtungen ist es uns doch besonders stark aufgefallen, nämlich die Frage des Beschäftigungsvolumens des pädagogischen Personals. Und zwar kann man zeigen, dass inzwischen nur noch knapp 40% des pädagogischen Personals, also nicht der sonstigen Kräfte, in Kindertageseinrichtungen Vollzeit beschäftigt ist. Und dass zugleich rund ein Sechstel noch maximal 20 Stunden arbeitet bei einer deutlichen Zunahme von nur stundenweise beschäftigten Personen. Auch das kann ich Ihnen illustrieren.
Hier wieder für den Westen. Sie sehen, wir hatten im Jahr 2002 50% Vollzeitkräfte, dann 45, jetzt noch 43,8. Also eine Tendenz, die deutlich nach unten geht. Wir haben bei den 32 bis 38,5 Stunden eine leichte Zunahme. Wir haben hier eine leichte Zunahme und wir haben vor allen Dingen auch nochmal hier, zumindest zwischen 2000 und 2007, eine Zunahme. Das heißt, und im Osten können Sie es parallel sehen, bei insgesamt viel, viel kleineren Werten, also da ist die Vollzeitbeschäftigung nur noch eine Minderheit, hier ist es immerhin noch die Mehrheit, aber hier ist es inzwischen eine Minderheit, dass wir doch in einem pädagogischen Arbeitsfeld eine Erosion der Vollzeitarbeitskraft haben, von der dann einige sagen, was ist denn daran so schlimm? Und ich habe immer gesagt, in der Schule ist es weniger problematisch, wenn ein Lehrer nur 4 Stunden Sport unterrichtet und sonst nicht anwesend ist, weil das Kind hat trotzdem immer beim gleichen Lehrer Sport. Wenn ich aber im Kindergarten, wo das Kind den ganzen Tag mit jemandem zusammen ist, permanent Wechsel habe, ist für das Kind sehr viel diskontinuierlicher, weil das erlebt diese Diskontinuität, die in der Schule qua Wechsel durch die Lehrer anders organisiert ist. Aber hier wird es halt sehr viel mehr erkennbar. Die Frage ist darüber hinaus, was heißt es mit Blick auf Fortbildung, was heißt es mit Blick auf die anderen Formen der Zusammenarbeit, also zumindest ein Punkt, den man in den nächsten Jahren sehr beachten muss. Achter Befund, Thema Kindertagespflege. Wir konnten das erste Mal jetzt die Kindertagespflege mit aufgreifen, ein Thema, dem in der Vergangenheit sehr wenig Aufmerksamkeit zuteil wurde, aber gerade im Lichte des Anspruchs bis 2013, gerade für die unter Dreijährigen sehr viel zu machen, ist ein wichtiger Bereich. Und hier zeigt sich erstens, dass die Qualifikationsstruktur der Tagespflege sehr stark verbesserungsbedürftig ist. Hier steht eine richtige Herausforderung auch für die Länder an. Immerhin fast 60% der Kindertagespflegepersonen verfügen über gar keine oder nur eine geringfügige pädagogische Qualifikation. Und geringfügig heißt, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, weniger als 160 Stunden überhaupt jemals, also nicht mal einen 4-wöchigen Kurs in pädagogischen Fragen gemacht zu haben. Und zugleich, das ist der Gegenbefund, verfügt immerhin ein Drittel der Tagespflegepersonen über eine pädagogische Vollausbildung und das vor allen Dingen im Osten. Auch hier nochmal eine grafische Aufbereitung. Der innere Kreis ist 2006, der äußere Kreis ist 2007 und die eigentlich problematischen Bereiche sind diese beiden Farben, also die linke Seite, von der Sie sehen, dass es doch ein erheblicher Teil mehr als die Hälfte ist, die eben ohne formale Qualifikation oder mit einem Qualifizierungskurs weniger als 160 Stunden ausgestattet ist. Die Forderung, die auch heute Nachmittag sicherlich erhoben wird, dass mindestens ein sogenannter 160-Stunden-Wochenkurs gemacht werden müsste, um erstmal eine Tagespflege überhaupt machen zu können, ist in der Entwicklung eines eigenständigen Berufsbildes, zumindest dann, wenn man wie im Osten eben nicht ein Kind betreut, sondern vielleicht auch 4 oder 5 und das sehr regelmäßig, sehr kontinuierlich macht. Also ich glaube, die Entwicklung wird hier auch auf eine Richtung eines Berufsbildes gehen müssen, also hier ist noch richtiger Entwicklungsbedarf. Vorletzter Befund zum Thema Sprachstandsfeststellung und Förderung, eines der Lieblingsthemen, der immer wieder auch in der Presse stark verbreiteten Themen für die Lösung des Migrationsproblems, ist es notwendig, dass Sprachstandsfeststellungen durchgeführt werden und anschließende Förderung gemacht werden und wir konnten jetzt letztendlich keine Tests oder standardisiert einen Indikator präsentieren, aber was wir gemacht haben mit der KMK,
zusammen, die das freundlicherweise zusammengestellt hatte, ist zu zeigen, wie sich eigentlich die Situation insgesamt darstellt. Und da sehen Sie hier das einfach nur noch mal illustrierend, wie bunt diese Landschaft ist. Das ist jetzt nicht nur ein bunter Föderalismus, sondern es ist das Indiz dafür, dass fast jedes Bundesland ein anderes Testverfahren hat, dass fast jedes Bundesland zu einem anderen Zeitpunkt das macht, andere Regeln hat. Wir haben jetzt ein IQB mühsam an den oberen Enden sozusagen des Bildungssystems etabliert. Also die Frage wird hier sein, ob nicht frühzeitig dann auch Jugend- und Kultusministerkonferenz zumindest gemeinsam darüber nachdenken, ob es hier nicht im Interesse von Eltern und Betroffenen nicht notwendig wäre, dass man mit ähnlichen und einheitlichen Verfahren das macht, weil sonst wird die Zufälligkeit des Lebens in einem Bundesland vom Wohl und Wehe dieser Effekte abhängt. Aber wichtig ist hier, dass man erstmal sieht, dass sich etwas tut, und man kann das hier im Bildungsbericht nachlesen, aber dass es sehr, sehr heterogen ist. Und mein letzter Punkt, der vorhin schon angesprochen wurde, nämlich die Frage der Vorverlagerung von Schulpflicht und Zeitpunkt der Einschulung. Insgesamt geht die Tendenz nach vorne, da springe ich auch sogar gleich mal, ich komme gleich nochmal zurück auf diese Folie. Sie können hier im Bildungsbericht eine Folie sehen, an der man nachvollziehen kann, wie sich das pro Bundesland entwickelt, welche Bundesländer immer noch beim Stichtag 30.06. eines Jahres sind, welche sukzessive nach vorne gegangen sind und welche sich ganz schnell bewegt haben. Berlin ist am stärksten nach vorne geprescht, schon im Jahre 2005 um 6 Monate. Ein weiterer 6-Monats-Kandidat ist Nordrhein-Westfalen, das sehen Sie da unten. Und 2, 3 Länder haben ein halbes Jahr, sozusagen werden sukzessive 3 Monate nach vorne gehen. Bis zum Jahre 2007 Baden-Württemberg und Brandenburg. Und Bayern wird auch nochmal 6 Monate bis 2010 nach vorne gehen. Und Thüringen ist schon um 1 Monat allerdings noch nach vorne gegangen. Das ist der Effekt, den Herr Klima vorhin gezeigt hat und den man ganz gut sehen kann. Aber das heißt nun im Endeffekt, dass der Anteil der 6-Jährigen im Primarbereich an allen 6-Jährigen im Schuljahr 2003 noch bei knapp 52% insgesamt bei den allen Bundesländern lag und dass dieser in den letzten Jahren auf 58% gestiegen ist und dass er im Osten Deutschlands mit einem Sprung von 46,5 auf 61% in diesem entsprechenden Zeitraum besonders stark war. Und Berlin insofern der Gesamtvorreiter war, dass es inzwischen in Berlin 95% aller Kinder mit 6 Jahren schon bereits in der Schule sind. Also dort ist genau das vollzogen, was wir heute Vormittag diskutiert haben. Welche Auswirkungen es haben wird, das haben wir diskutiert, muss ich hier nicht wiederholen. Und damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Herzlichen Dank.